am Konferenztisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Konferenztisch, dem Podcast von Märkischer Oder-Zeitung und Südwestpresse. Wir haben es Ihnen das letzte Mal gesagt und keiner hat es uns geglaubt. Jamaika klappt nicht, haben wir geunkt und wir haben Recht behalten. Schuld haben natürlich Mr. Slimfit Christian Lindner und all die anderen Ego-Shooter von der FDP. Oder ist das anders? Wir verteilen die Schuld neu. Da der Bundestag ja derzeit angefüllt ist mit NGOs, also Organisationen, die nicht in die Regierung wollen, führt uns das direkt zur SPD. Kriegen die Sozialdemokraten noch die Kurve in die Große Koalition oder freuen sie sich auch angesichts von Neuwahlen über das Oppositionsdasein? Und überhaupt, Neuwahlen. Wer gewinnt? Wer verliert? Wir wagen wilde Prognosen. Und zum Schluss natürlich wie immer unser Thekenthema. Damit Sie das nächste Mal in der Kneipe oder im Restaurant mit guten Geschichten glänzen können, erzählen wir Ihnen gleich drei Stück davon. In unserer Runde begrüße ich wieder Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla.
Guten Tag, freut mich.
Und aus Frankfurt an der Oder ist uns Dietrich Schröder zugeschaltet, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Hallo nach Berlin und Ulm.
Mein Name ist Guido Bosem, ich arbeite für die Neue Berliner Redaktionsgesellschaft und bin für den Politikteil der Märkischen Oder-Zeitung und der Südwestpresse zuständig. Herr Schröder, wem haben wir es denn nun jetzt zu verdanken, dass Berlin immer noch Berlin heißt und nicht längst zu Kingston, der Hauptstadt von Jamaika, geworden ist?
Naja, aus provinzieller Perspektive betrachtet dürfte das ja doch irgendwo die FDP gewesen sein mit ihrem rauschenden Abgang kurz vor Mitternacht. Gut inszeniert, plötzliches Ende. Es sei denn, Herr Bosem, Sie mit, der näher dran ist, Sie haben da noch einen ganz anderen Blickwinkel drauf.
Nee, eigentlich habe ich den gleichen Blickwinkel. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich an der FDP liegen könnte, wenn es nicht klappt. Ich glaube aber, dass die Schuldfrage ein bisschen gerechter verteilt werden muss. Also es gehören auch immer drei dazu. Also ich finde, dass man mal bei der Verhandlungsführung anfangen muss. Also wer in Gottes Namen ist auf die Idee gekommen, 50 Leute einzuladen, um dann erstmal ein bisschen zu sprechen und nach 4 Wochen festzustellen, dass die 3 Themen, nämlich Zuwanderung, Klima und Finanzen, von denen jeder von uns am Anfang auch gesagt hat, dass das die 3 Themen sind, die am schwierigsten werden, immer noch offen sind. Währenddessen sich die ganzen Typen aber schon die ganze Zeit angeödet haben und sich 150 Mal das Parteiprogramm vorgelesen haben und so weiter und so fort. Also Verhandlungsführung finde ich, glaube ich, eine riesengroße Schwierigkeit. Das andere ist, also 236 Klammern, sagt der Lindner, glaube ich, sind immer noch offen gewesen. Das heißt, Themen, die noch strittig gestellt worden sind. Von einer Einigung kann man also auch an diesem Sonntag nicht wirklich reden. Und ich glaube, das Schlimmste für die FDP ist, abgesehen davon, dass sie keine Traute hatte, in die Regierung zu gehen, weil sie nicht die nötige Kompetenz hatte, das Schlimmste für die war, dass sie gesehen haben, dass es zu so einer Verbindung zwischen Union und Grünen gekommen ist. Die verstanden sich gut. Und dann ist das so wie auf dem Spielplatz, wenn man zu dritt spielt, und die beiden anderen Kinder irgendwie jede Menge Spaß haben und das dritte Kind daneben steht, hat es 2 Möglichkeiten. Es nimmt das Schäufelchen und haut den anderen auf die Birne oder es heult und geht weg. Und das ist passiert. Oder, Frau Sosalla?
Da bin ich mir nicht so sicher, denn mein Eindruck war nicht, dass die CSU und die Grünen großartig Spaß gehabt hätten. Und mein Eindruck aus dem, was aus den Verhandlungen rausgedrungen ist und was auch in der Nacht in der entscheidenden Nacht ja noch sichtbar wurde, ist, dass sich CSU und FDP schon auch ziemlich gut verstanden haben und gemeinsam durchaus versucht haben, auch die Grünen abzuzocken, genauso wie sie es eben beschrieben haben, wenn 2 sich verstehen, heult der Dritte. Und nur hat das vermutlich wesentlich schlechter geklappt, was natürlich dann die Stimmung bei der FDP getrübt hat. Und ganz entscheidend würde ich auch sagen, ist der Punkt Verhandlungsführung. Da würde ich Ihnen völlig recht geben. Denn auch wenn diese Spielplatzspiele, die bestimmt stattgefunden haben, das liegt natürlich an der Verhandlungsführung, die ein Stück weit einzudämmen. Deswegen sind auf dem Spielplatz ja meistens Eltern dabei, die dann eingreifen und die Kinder ermahnen, dann auch mit dem Dritten zu spielen. Und wenn man eine Koalition ernsthaft will, muss man das natürlich machen. Ich bin mir nicht sicher, Merkel kann sowas ja eigentlich ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es ernsthaft genug versucht hat und das wird sich erst im Laufe der Zeit rausstellen oder ob die FDP ihr diese Signale überhaupt gesendet hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die relativ spät erst haben durchblicken lassen, wie angefressen sie wirklich sind und dann die Chance genutzt haben, als diejenigen dazustehen, die aufrecht und prinzipientreu das Ganze jetzt platzen lassen.
Herr Schröder, Frau Merkel hat nicht genug aufgepasst auf die kleinen Strolche?
Naja, man wundert sich halt tatsächlich, weil Frau Merkel ja schon so viele Verhandlungen auf EU-Ebene oder auch in Minsk zwischen komplizierten Partnern, zwischen Russland, Ukraine gemanagt hat, wie das auf einmal so passieren konnte. Aber man hatte ja auch so ein bisschen, ich will mal jetzt was Neues ins Gespräch bringen, staatspolitische Verantwortung, ja. Man hat ja irgendwie von Anfang an das Gefühl, daran fehlt es denn irgendwie den Beteiligten, vielleicht bis auf die Grünen, die ja auch kompromissbereit sich zumindest nach außen gegeben haben. Und Merkel hat vielleicht bei den anderen vorausgesetzt, dass die sozusagen mehr vom Ende her denken, ja, wie sie es ja immer auch gerne sagt.
Was mich wirklich wundert, ist, dass die FDP ja versucht, sich als prinzipientreu hinzustellen. Das versucht Christian Lindner ja auch, indem er jetzt sagt, na, das Ganze, alles, was bisher auf dem Tisch gelegen habe bis zu jener Nacht, sei praktisch grün durchwoben gewesen. Die Grünen hätten wahnsinnig viele Punkte erfolgreich da reingebracht. Und das wundert mich so ein bisschen, weil er sich damit ja als einen ganz schlechten Verhandler darstellt. Und als einen, das ist ja gerade was man von der FDP erwartet, ist ja, dass die eiskalt ihre Punkte da durchbringen. Und da bin ich im Nachhinein wirklich erstaunt, dass das so gelaufen sein soll, weil die Grünen ja eigentlich in einer sehr schwachen Position waren, weil CDU, CSU und FDP wirklich sehr viele Berührungspunkte haben. Die Grünen und die CDU schon auch noch mal einige. Da hat offenbar dann die Chemie gestimmt, haben Sie ja auch eben gesagt. Aber CSU und Grüne wiederum gar nicht. Und da würde mich wirklich noch interessieren, was da wirklich gelaufen ist und inwieweit das ein eiskaltes Kalkül war, was uns eben dazu bringen würde, dass die FDP am wenigsten staatspolitische Verantwortung gespürt hat möglicherweise. Und die Chance genutzt hat, da rauszukommen, bevor sie in einer Koalition landen, in der sie ständig irgendwelche Kröten schlucken müssen, die ihnen nicht passen.
Also auch auf die Gefahr hin, hier als Liberalenversteher einzugehen. Vielleicht zwei Punkte dazu, die ich nicht richtig beweisen kann, aber wo ich sagen würde, das gibt mir zu denken. Lindner hat heute, und er ist dafür, also im Web hin und her veralbert worden, ja gesagt, die FDP sei gedemütigt worden in diesen Verhandlungen. Und tatsächlich glaube ich nicht, dass jemand wie Peter Altmaier in seiner nur wirklich alles anderen als brachialen Art hingekommen ist und den irgendwie öffentlich eine Demütigung zugemutet hat. Das wird nicht geschehen sein. Aber ich glaube schon, dass man in so einer Verhandlungssituation schon leicht den Eindruck haben, da sitzen irgendwie zwei zusammen, die wissen es besser. Und sie wissen es besser, weil die nämlich 4 Jahre mitregiert haben oder eben in der Opposition waren und die Gesetze aber zumindest mit beraten haben. Und lassen es vielleicht zwischendurch und zwischen den Zeilen dem neuen Kind in der Klasse auch mal ein bisschen so vermittelt spüren, dass sie sagen, du hast in Wirklichkeit keine Ahnung. Also das muss man nicht sagen, aber das kann man natürlich ausdrücken. Also das ist, wie gesagt, da habe ich keinen Beweis für, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen, auch wenn ich mir so ein paar von den Beteiligten angucke. Und den zweiten Punkt, der aber direkt von dahin führt, ist, Lindner hat sich beklagt, noch das können wir natürlich nicht nachprüfen, weil es wahnsinnig schwierig ist, nachzuvollziehen, was in diesen Nächten wirklich passiert ist. Aber Lindner hat gesagt, es gab dann wiederum Vereinbarungen, wo er sich mit der Union einig war, also FDP und Union eigentlich was geschlossen hatten, wo sie sagten, das konnten sie machen. Und damit im Prinzip diesen Antagonismus hergestellt haben, die beiden gegen die Grünen, von denen Sie ja eben gesprochen haben, Frau Susala. Dann ist aber Merkel hingegangen, um die Grünen wieder einzusammeln, die sich ja sperriger gezeigt haben als die FDP während der ganzen Verhandlungsphase. und hat diesen Kompromiss wieder aufgemacht und hat denen dann wieder den Eindruck gemacht, naja, die sind wahrscheinlich doch eher an Schwarz-Grün interessiert als an Schwarz-Gelb. Und das führt mich dann zu dem dritten, zu dem Trauma der letzten schwarz-gelben Koalition, wo vor allen Dingen Wolfgang Schäuble derjenige war, der den Liberalen aber auch nichts und gar nichts gegönnt hat. Nicht das Schwarze unterm Fingernagel. Die haben alles immer wieder versucht und es sind bei Wolfgang Schäuble komplett gegen die Wand gelaufen. Also die hatten schon den einen oder anderen Grund zu denken, oh, wir werden hier über den Tisch gezogen. Nur mal so als Hinweis.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, wenn man es vom Ende her denkt, was ja Lindner mit Sicherheit auch tut, dann hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich es mit denen 4 Jahre lang aushalten muss und wie wir als Partei danach aussehen, wenn wir von CDU und Grünen in Grund und Boden regiert worden sind, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, dann lieber ein Ende mit Schrecken. Und selbst wenn wir als diejenigen dastehen, die als die staatspolitischen Verräter und die Minderheitsregierungswegbereiter jetzt am Pranger stehen. Und das wahrscheinlich aber auch nur für 2, 3 Wochen und dann ist das Ganze vergessen.
Ich finde ja total interessant, Herr Schröder, dass jetzt gar nicht mehr irgendwie über Inhalte gesprochen wird, sondern eigentlich ja nur versucht wird, Zeigefingerspiel zu spielen, Schwarze-Peter-Kartenspiele. Und also jeder der dreien ist ja offenbar nur daran interessiert, als nicht als derjenige rauszukommen, der das dann schuld war, oder?
Naja, ich fände es schon spannend, über Inhalte zu sprechen. Und vor allen Dingen, es liegen ja auch Papiere vor, über Punkte, auf die man sich schon geeinigt hat. Zum Beispiel jetzt mal ganz konkret mit diesen Kraftwerken, wie viel man da abschalten will. Und jetzt stelle ich mir einen neuen Wahlkampf vor und wir müssen ja eigentlich alle Beteiligten wieder hinter die Kompromisse zurück auf ihre ursprüngliche Position und müssen sozusagen Maximales versprechen im Wahlkampf. Aber dann können die anderen sagen, ja, aber ihr habt doch in den Verhandlungen eigentlich schon gesagt, das und das, es könnte die Kompromisslinie sein. Also klar, es wird viel zu viel, auch angesichts der Medien und der neuen Situation, über Äußerlichkeiten gesprochen, aber eigentlich, glaube ich, gibt es doch noch ein paar Bürger im Land, die eigentlich auch an Inhalten interessiert wären.
Frau Sosala, ist das so? Also das, Sie haben eben das Bild von dem Kindergarten weitergeführt und von der erwachsenen Person. Also ich würde auch tendieren zu sagen, also wenn einer Verhandlungen orchestriert und aufsetzt, die so derartig schief laufen, dann muss was an dieser Organisation nicht stimmen. Und das ist dann Frau Merkels Ding. Also das Scheitern dieser Koalition muss man, glaube ich, auch der Bundeskanzlerin anrechnen, allein schon qua Amt, oder?
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch die Tatsache, dass wir im Moment vor allem über die Schuldfrage und über die Atmosphäre in den Verhandlungen diskutieren, das spiegelt schon auch eine gewisse Wirklichkeit wider, weil der Eindruck ist ja, dass es an atmosphärischem und an Unstimmigkeiten, an fehlendem Vertrauen tatsächlich gescheitert ist und nicht an absolut unüberbrückbaren Differenzen bei den inhaltlichen Punkten. Also es war ja so, dass die Grünen auch versucht haben, wirklich aktiv versucht haben, irgendeine Sprachregelung zu finden, die inhaltlich wahrscheinlich nicht besonders haltbar gewesen wäre, aber irgendwie eine Sprachregelung zu finden, um der CSU bei ihrer Obergrenze entgegenzukommen, sodass man am Ende irgendwas hat, was die CSU zu Hause als Obergrenze verkaufen kann und die Grünen aber als eine Nicht-Obergrenze auf ihrem Parteitag. Also da scheint es mir schon so zu sein, dass die Inhalte einfach nicht das Problem waren und deswegen reden wir jetzt die ganze Zeit über die beteiligten Personen. Sieht man ja auch an den Interviews, die jetzt gegeben werden. Der Lindner sagt ja nicht, die Merkel wollte uns beim Soli über den Tisch ziehen. Nein, der sagt, er ist gedemütigt worden. Das ist ja eine völlig andere Kategorie, über die wir hier sprechen. Deswegen finde ich das Spielplatzbeispiel immer noch sehr interessant. Und es kann auch sein, dass gerade wenn wir von Angela Merkel reden, dass die ja sehr sachlich ist, die auch davon ausgeht, dass alle anderen sehr sachlich handeln und dass sie einfach zu wenig auf das Atmosphärische geachtet hat. Das könnte ich mir bei ihr durchaus vorstellen.
Und man muss vor allen Dingen sagen, und das ist ein großes Kompliment an die Seite der Grünen, die beste Pressearbeit in diesen 4 Wochen Sondierungsgesprächen haben tatsächlich die Grünen gemacht. Die waren offen, man konnte die anrufen, die waren zu Hintergrundgesprächen bereit, die haben immer und immer wieder erklärt, wie die Sondierungen aus ihrer Sicht stehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich jetzt illoyal gegenüber den anderen Verhandlungspartnern geäußert haben, aber man hat schon als Hauptstadtjournalist es sehr, sehr einfach gehabt, die grünen Befindlichkeiten nachzuvollziehen und schwerer die der FDP oder die der Union. Und das spielt, glaube ich, auch in der allgemeinen Beurteilung, die wir jetzt fällen, eine gewisse Rolle.
Aber ich finde es doch interessant festzuhalten, dass wir jetzt am Ende dieser Sondierungen tatsächlich so einen gewissen neuen Grundkonsens haben zwischen Union und Grünen, auch eine starke Annäherung zwischen den handelnden Personen und eher eine Entfernung zwischen Union und FDP. Das hätte ja vorher so keiner erwartet.
Absolut. Also vor allen Dingen, weil Frau Merkel ja über ein legendäres Elefantengedächtnis verfügt. Also Sie und Christian Lindner werden keine Freunde mehr, glaube ich.
Ja. Das gab aber auch schon vor der Wahl dieses eine gemeinsamen Fernsehauftritt von Schäuble und Özdemir, wo sie sich ja im Prinzip schon gegenseitig fast geküsst haben, ja, und erklärt haben, warum es letzte Mal nicht geklappt hat, aber diesmal klappen könnte. Da war noch gar nicht klar, wie die Wahl ausgeht. Ja.
Naja, Schäuble ist schon fremdgegangen, während er ja noch eigentlich mit der SPD zusammen war. War das jetzt ein eleganter Übergang? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Jamaika ist tot und die Sozialdemokraten in der Krise. Lustigerweise landet es immer bei denen. Also 20% haben sie gekriegt und sie wollten in die Opposition und sie haben jetzt gerade nochmal einen Vorstandsbeschluss gefasst. Definitiv nur Opposition mit uns. Und jetzt spricht der Bundespräsident mit dem Parteivorsitzenden und die Ersten fangen an zu sagen, na ja. Und deswegen habe ich eben gelacht, Herr Schröder, staatspolitische Verantwortung. Vielleicht ist es den Sozialdemokraten ja dieser Begriff tatsächlich noch was wert. Was meinen Sie?
Ja, man hofft es ja immer, dass das bei Politikern auch irgendwo eine Rolle spielt. Und ich sage einfach auch immer, wenn ich in meiner Familie irgendwie ein neues Problem habe, dann muss ich ja auch damit fertig werden, egal was für Überzeugungen ich habe. Ich muss ja irgendwie Dinge lösen und die Politiker, die müssen jetzt mal momentan eine ziemlich knifflige Sache lösen. Aber bei der SPD kommt natürlich hinzu, wenn es jetzt tatsächlich Neuwahlen gäbe, dann würden die wahrscheinlich unter 20% fallen und das wäre nun der absolute Horror. Jetzt haben sie aber sich auf der einen Seite schon so festgelegt. Ja, nun kommt wahrscheinlich irgendwann der Moment, wo man doch mal über das Spitzenpersonal zunächst bei der SPD, aber auch in anderen Parteien sprechen muss.
Das glaube ich auch. Aber ist es tatsächlich so, Frau Sosala, die Frage, die sich ja stellt, wenn man jetzt Martin Schulz, der ist einerseits Chef einer traditionsreichen Organisation und dessen genuines Interesse muss natürlich sein, diese Organisation auch in den nächsten 10 Jahren noch bestehen zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir die staatspolitische Verantwortung. Das ist also eine ähnliche Frage, die Christian Lindner zu beantworten hatte. Ist es richtig, dass man als Bürger erwarten kann, dass die SPD gegen das offenkundige eigene Interesse wieder in die Große Koalition geht? Also die bisherigen staatspolitischen Dienstleistungen, die die SPD erbracht hat, weil also professionelle Beobachter sind sich eigentlich immer einig gewesen, dass in den Jahren der Großen Koalition die SPD es war, die professionell gehandelt hat und gute Politik gemacht hat. Die Bürger haben es ihnen ja nicht gedankt, sondern pro Wahl sind es ja immer weniger geworden im Prinzip. Also kurze Frage, ist es angemessen zu sagen, ich regiere meinen Laden kaputt?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Martin Schulz seinen Laden kaputt regieren würde. Ich bin mir sicher, dass ich nicht in der Lage von Martin Schulz sein möchte im Moment, denn der steckt wirklich zwischen Baum und Borke. Aber jetzt zu sagen, für die SPD wäre es auf jeden Fall verheerend, nochmal in eine Regierung mit Angela Merkel einzutreten, finde ich fahrlässig. Einfach deswegen, das habe ich vor den Wahlen schon gesagt, weil wenn man Angela Merkel kleinregieren will, dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt. Ich meine, seien wir ehrlich, 12 Jahre Angela Merkel haben dazu geführt, dass sie noch ideenloser ist als am Anfang dieser 12 Jahre jetzt. Sie ist in diese Koalitionsverhandlungen, in diese Sondierungsverhandlungen jetzt reingegangen, ohne irgendein Projekt, ohne irgendeine erkennbare Idee, was diese Koalition ausrichten soll und was die CDU will. Also wenn ich, und es ist höchstwahrscheinlich, dass Angela Merkel, wenn sie angenommen aus den 12 Jahren werden 16 Jahre, ist es allerhöchst wahrscheinlich, dass sie danach nicht nochmal antritt und dass sie eine demontierte, richtungslose CDU zurücklässt, wenn sie dann abtritt. Das heißt, die Chance für die SPD, endlich mal wieder selbst als eine politische Kraft wahrgenommen zu werden, war noch nie so gut. Die Chance ist natürlich in der Opposition besser, weil sie da unbefangener agieren können.
Ja, eben.
Aber sie ist auch in der Koalition jedenfalls besser als in den Jahren vorher. Und was mich wirklich stört, ist dieses vorschnelle Festlegen. Also für die SPD hat im Moment, wenn sie in Verhandlungen geht, nicht so wahnsinnig viel zu verlieren, weil sie können ja eigentlich mit Maximalforderungen reingehen. Sie können sagen, okay, wir sind die Helden, wir übernehmen die Verantwortung, wir fühlen sie aber nicht um jeden Preis und wir wollen da auch richtig was rausholen für die Bürger des Landes natürlich. Das Problem ist nur, die SPD ist so ein bisschen wie die CDU im Moment, die haben auch keine Idee, was sie eigentlich wollen. Also deswegen möchte ich nicht in der Haut von Martin Schulz stecken, weil es gar nicht so einfach ist, aber ich finde, von der strategischen Grundposition her wäre eine Regierungsbeteiligung für die SPD im Moment nicht das sichere aus.
Herr Schröder, aus Ihrer Sicht, lassen Sie uns nochmal an diesem Punkt verweilen. Ist es ein Trade-off, den man einer Partei, die ja für die politische Willensbildung des Landes eigentlich zuständig ist, die aus öffentlichen Geldern gefördert wird, ist es denen auch zuzumuten, sozusagen gegen ihr geglaubtes Interesse, also Frau Sosalas Meinung ist ja ein bisschen anders, aber die SPD, glaube ich, fühlt sich ja kujoniert durch die Regierungsbeteiligung mit Merkel. Also ist es von denen zu erwarten, dass sie gefälligst ihren staatsbürgerlichen Auftrag erfüllen und in die Regierung gehen?
Na, warum kann die SPD nicht vielleicht sogar die Bedingung stellen, wir gehen in die Große Koalition, aber nicht mehr unter Angela Merkel? Das haben wir jetzt zweimal gehabt. Wir brauchen einfach was Neues. Wir können wenn wir jetzt wieder die GroKo machen und Angela Merkel ist Kanzlerin, da haben wir sozusagen die gleiche Situation wie vor der Wahl. Und dann haben wir eine Situation, die von den Wählern, also von vielen Wählern im September nicht gewollt wurde. Und die SPD könnte doch jetzt sagen, wenn die CDU und die CSU unbedingt mit uns koalieren will, dann stellen wir auch eine Bedingung. Ja? Natürlich kann man das nicht so einfach, ganz so einfach darstellen. Dann vielleicht bleibt dann eben auch Herr Schulz aus der Regierung draußen und macht Fraktionschef oder man findet irgendeinen anderen Modus wie Wendy. Aber ich glaube, das Problem ist jetzt echt Merkel. Und ich glaube auch, das Problem bei vielen Bürgern ist momentan Merkel. Und das hat mich dann auch tatsächlich gestört, nachdem sie bei diesen Sondierungsverhandlungen kaum zu sehen war, war sie aber als nach dem Scheitern sofort im Fernsehen und hat sofort deklariert, natürlich mache ich weiter, ja. Also das war dann irgendwo, das hat mich auch einfach geärgert, ja.
Und wie gut gelaunt die im Fernsehen war, ne? Ich meine, man muss sich einfach nur mal die Erfolgsbilanz in den letzten 2 Monaten vorhalten. Also 8 Prozentpunkte bei der Wahl verloren. Ein Koalitionspartner, mit dem sie angeblich gut regiert hat, sagt also auf gar keinen Fall mehr. 2 weitere potenzielle Koalitionspartner sagen, das kriegen wir nicht zusammen mit dir. Und Frau Merkel stellt sich munter hin und sagt, selbstverständlich stehe ich für Neuwahlen wieder zur Verfügung. Also ich fand da gehört schon Schuspitz zu, sich so da aufgekratzt dahinzustellen.
Und das ist genau auch das Gefährliche. Also ich finde, bei Merkel setzt jetzt genau diese Phase ein der Selbstüberschätzung, die, glaube ich, zwangsläufig einsetzt, wenn man 12 Jahre lang relativ unumstritten regiert hat und dann nicht merkt, dass man jetzt dabei ist, auf den absteigenden Ast zu geraten. Und genau die Phase erleben wir gerade.
Ich glaube trotzdem, dass dieser Personaltausch nicht funktioniert. Also ich halte es eigentlich für keine schlechte Idee, Herr Schröder, aber ich glaube, es widerspricht einfach den Gepflogenheiten in so Koalitionsverhandlungen, weil normalerweise, ja, die verhandeln die Themen, dann verhandeln sie die Ministerien und wer dann Minister wird, entscheidet die Partei für sich. Also, die CDU hätte oder CSU hätte unter Umständen auch Frau Schwesig nicht so richtig dringend gewollt in der letzten Legislatur und genauso gut die SPD Herrn Schmidt nicht als Landwirtschaftsminister. Aber da haben die halt kein Sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das stellen die ja sowieso vorher innerhalb der Parteien, aber ob jetzt die CDU, die komplett ohne Programm auskommt und deren Programm Angela Merkel heißt, also sozusagen Programm und Vorsitzende und Kanzlerin aufgeben, ich glaube, dann gehen sie lieber in Neuwahlen.
Ja, das würde ich gerne zur Diskussion stellen. Denn die Frage, ja, was die SPD von Neuwahlen zu gewinnen hat, die ist ja noch völlig offen.
Ja, her damit.
Also ich denke nichts.
Herr Schröder?
Na, ich würde sagen, die SPD rutscht an die 20% oder drunter und die CDU rutscht auf jeden Fall unter 30%. Ja? Und die anderen werden stärker. Ich meine, der Lindner wird belohnt, da gibt es Leute, die finden das gut, so eine Show, ja. Die werden ihn wählen, die Grünen werden sicherlich auch ein bisschen mehr kriegen und die AfD sicherlich auch nochmal eine kleine Extraportion drauf und dann sind Union und SPD beide schwächer, ja. Also ob das so toll ist für die beiden, weiß ich nicht, ja.
Diese Aussicht. Wer wird belohnt? Also die SPD offenbar nicht.
Nein, die nicht. Ich glaube, also ich stimme der Einschätzung von Herrn Schröder zu, dass es eher auf die kleinen Parteien einzahlt. Die Grünen, weil sie, wie Sie vorher schon gesagt haben, eine sehr gute Arbeit während der Sondierungsverhandlungen gemacht haben, sich da extrem gut nach außen präsentiert haben. Die FDP, weil es wahrscheinlich bei ihrer Klientel gut ankommt, dass sie da rausgegangen sind. Und die AfD möglicherweise auch, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Und die Linke, die ja auch in Fundamentalopposition sich ergeht. Und auf die beiden Volksparteien wird das nicht einzahlen.
Also wir sind ein bisschen langweilig, aber ich sehe es auch so ähnlich. Ich glaube, so in Varianten noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass die FDP wirklich noch deutlich gewinnen wird. Also sie wird Wähler verlieren, die jetzt enttäuscht sind und dieses Staatspolitische erwartet haben. Aber das ist ja nicht der vielbeschworene, in 4 Jahren aufgebaute neue Markenkern für diese Unternehmung FDP, die der Lindner da vor sich hinträgt, sondern die wollen ja tatsächlich von der Umfallerpartei zur Systemwechselpartei oder geradlinigen Partei hin sich entwickeln. Ich glaube, das imponiert vielen Leuten, dass die jetzt Merkel gesagt haben, wir machen nicht mit bei dir, die vorher AfD gewählt haben. Ich glaube, es wird eine beeindruckende Wählerwanderung geben von der AfD zur FDP hin. Die wird Leute verlieren, wegen des Staatspolitischen, aber ich glaube, das wird überstrahlt werden durch die Protestwähler, die es vielleicht dann doch ein bisschen unheimlich fanden, wie viel die AfD gewonnen hat und sich jetzt aber bei den Liberalen ganz gut aufgehoben fühlen. Ich persönlich glaube, dass die Wahlbeteiligung nochmal deutlich sinken wird, was dazu führt, dass die AfD auch weniger Stimmen kriegen. Also die jetzt geäußerte Meinung, das nutzt alles nur der AfD, das wage ich mal zu bezweifeln, aber es ist natürlich wilde Spekulation, aber das haben wir ja auch gesagt. So, bei der SPD bin ich mir nicht sicher. Also es ist auch da eine Frage, wer Kanzler wird. Ich glaube, also Kanzlerkandidat wird. Ich glaube, mit Schulz können die eigentlich nicht mehr antreten. Und wenn sie es tun, dann passiert es genauso, wie sie gesagt haben. Dann geht es wahrscheinlich tiefer als die 20%. Also das ist nicht gesagt, dass das der Boden für die Sozialdemokratie ist. Die Frage ist, wer jetzt antreten könnte. Und da muss man echt lange suchen. Scholz wird es nicht machen. Also jedenfalls nicht, bevor Netzwerker, Seeheimer und der linke Flügel ihn auf Knien darum bitten. Ansonsten traut er sich nicht. Mir fällt kein anderer ein als Herr Weil vielleicht, der gerade gezeigt hat, wie man eine große Koalition aus Feinden zusammenzimmern kann.
Na, das ist kein Job, den man, glaube ich, gerne macht, ne? Weil man kann da nicht so viel gewinnen dabei. Ja? Das ist einfach das Problem, ne?
Also ich finde sogar Neuwahlen eine so deprimierende Aussicht, eben auch wegen sinkender Wahlbeteiligung und es schürt ja auch einen gewissen Politikverdruss, dass mir derzeit eine Minderheitsregierung als gar nicht so schlechte Alternative erscheint.
Ich glaube, da wird auch intensiv drüber verhandelt. Also die SPD hat ja jetzt signalisiert, dass sie damit durchaus leben könnte. Ich glaube, die Union scheut Neuwahlen im Prinzip auch. Also vor allen Dingen, weil ich nicht immer noch nicht glaube, obwohl sie es gesagt hat, dass sie antritt, dass Frau Merkel sich 3-mal nicht wählen lässt oder und sich dann in die Hände von dem Steinmeier, ihrem ehemaligen Kabinettsmitarbeiter, begibt, der dann sagt, okay, Neuwahlen oder Minderheitenregierung. Bin ich mir nicht sicher, ob sie das durchstehen will. ich habe fast den Eindruck, es riecht wieder so ein bisschen doch nach großer Koalition. Ich weiß nicht, wie sie die Kurve kriegen, die Sozialdemokraten, weil sie ja auch nichts zu fordern haben. Also sie haben in ihrem Wahlprogramm ja keine große Nummer, also jetzt, keine Ahnung, Mindestlohn oder wir halten auf jeden Fall die Fahne für Sonnen- und Feiertagszuschläge hoch oder sonst irgendwas. Es gibt ja kein großes Thema, womit sie sich, wo sie sich bei der Union nicht innerhalb von 10 Minuten, sagen wir mal, grundsätzlich einig werden. Bürgerversicherung werden sie nicht machen, das ist vielleicht das Einzige. Aber sie können jetzt sagen, der Mindestlohn muss um 2 Euro steigen, Hartz IV muss neu berechnet werden, wir müssen die Erwerbsminderungsrente noch besser machen und wir müssen irgendwie den Spitzensteuersatz anheben. Da wird die Union zucken, wird sagen, ja, und sie werden Diskussionen aushalten und wenn das der Preis für die Große Koalition ist, werden sie ihn zahlen. Ob die SPD davon profitiert, weiß ich nicht, weil in den letzten Legislaturperioden, wo sie mit der Union zusammen regiert hat, haben sie viel bessere Sachen durchgesetzt und es hat sich nicht für sie rendiert. Keine Ahnung. Gut, ich glaube, wir werden das weiterhin beobachten und kommentieren müssen. Kommen wir zu unseren Thekenthemen. Herr Schröder, wollen Sie anfangen?
Ja, mein Thekenthema ist ein Erlebnis, das ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit hatte. Da saß nämlich auf einem Platz vor einem Kaufhaus im Zentrum von Frankfurt, der ziemlich groß ist und wo man auch ziemlich viele Leute trifft, heute früh ganz allein eine arabische Frau mit ihrem Kopftuch umhüllt und sprach in ihr Headset rein von ihrem Telefon und das hallte ziemlich laut über den Platz auf Arabisch. Dann schlurrten so die Frankfurter da dran vorbei und manche guckten auf und manche auch nicht. Aber am Rande des Platzes standen 2 polnische Frauen, die dort immer illegal Zigaretten verkaufen und deren Gesichter waren wirklich großartig zu betrachten, weil die guckten sich das so an, so was ist eigentlich in Deutschland los? Dass sie aber selber in diesem Deutschland illegal Zigaretten verkaufen, schien bei ihren Gedanken überhaupt keine Rolle zu spielen. Ja? Und das fand ich insgesamt doch ziemlich multikultihaft. Ja?
Der alte Brecht, der Sein bestimmt das Bewusstsein. Frau Susanne.
Ja, mein Thekenthema sind Wellensittiche. Das ist eine Begebenheit hier aus Ulm und zwar aus dem städtischen Veterinäramt. Und ich finde, das Beispiel zeigt einfach sehr schön, wie man auf einer ganz kleinen Ebene Bürgerzufriedenheit schaffen kann und ein bisschen Politikverdrossenheit abbauen. Denn meine Meinung ist, das, was im Kommunalen passiert, ist unglaublich wichtig. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass die Kommunen ausreichend Spielraum haben und dass sie auch gute Leute einstellen. Es war nämlich so, im Veterinäramt von Ulm ging ein Anruf ein. Da hat sich eine Frau gemeldet, die sagt, dass im Pflegeheim ihrer Mutter, sie das schon länger beobachtet, da sind im Aufenthaltsraum 2 Wellensittiche in einem ihrer Meinung nach zu kleinen Käfig und die sehen sehr krank aus. Und die Mitarbeiter im Pflegeheim kümmern sich nicht drum, trotz Aufforderung. Und ob das Veterinäramt sich nicht mehr drum kümmern könnte, weil sie meint, dass die Vögel wirklich schlecht aussehen. Naja, die Mitarbeiterin, also die Tierärztin, die den Anruf dann bearbeitet hat, hatte gerade Zeit. Hatte gerade irgendwie eine halbe Stunde ohnehin, wo sie nichts ganz Dringendes auf dem Tisch hatte und hat sich gesagt, naja, ist nicht weit, fahre ich halt mal vorbei. Und tatsächlich, die Frau, die Anruferin, hatte völlig recht, den Wellensittichen ging es tatsächlich schlecht. Es gab diverse schwere Mängel in der Haltung und Protokoll gemacht, Pflegeheim darauf aufmerksam gemacht, 2-Wochen-Frist gesetzt. Und die hoffen jetzt, dass die innerhalb der 2 Wochen wirklich die Tiere zum Tierarzt bringen und die damit noch retten. Denn die waren wirklich schwer krank. Und dann der Anruferin Bescheid gesagt, dass das Amt eingegriffen hat und dass es eben aktiv geworden ist, um das Leben dieser Wellensittiche zu retten. Das ist, finde ich, eine sehr süße Geschichte, aber es ist auch... Es zeigt auch, dass man einfach im Kleinen was tun kann und dass, wenn sich jemand, also auch in so einem Amt, jemand sofort kümmert, dass man, die im Pflegeheim haben sich vielleicht nicht so gefreut, aber für die Bewohner des Pflegeheims ist es vielleicht nett, wenn die Vögel wieder munter werden. Und die Anruferin fühlt sich auf jeden Fall ernst genommen und hat das Gefühl, in ihrer Stadt bewegt sich auch was, wenn man sich kümmert und sich ans Amt wendet. Und das fand ich einfach eine sehr schöne Geschichte.
Ich frage mich zwischendurch, wenn es den Wellensittichen schon so schlecht ging, ich hoffe mal, dass es den den zu Pflegenden dort einigermaßen gut geht. Aber
naja,
das
da
wird
die
sich das
Anruferin
Amt
ihre
sich
eigene
auch
Mutter da
angucken.
hat, glaube ich, und die sich ja
Okay.
offensichtlich kümmert, habe ich eine gewisse Hoffnung für die zu Pflegenden. Aber das stimmt allerdings, da müsste man vielleicht auch nochmal nachhaken.
Gut, also wer aufmerksam zugehört hat, weiß längst, dass ich jetzt gerade schwer krank bin. Ich habe nämlich Schnupfen, also richtig ganz dollen Schnupfen, so mit laufender Nase und so. Ne? Es ist echt schlimm, ganz schlimm. Die meisten Männer werden nachvollziehen können, wie sehr ich leide. Seit vielen Jahren sorgt dieser dramatische Krankheitszustand ja für die maximale Anzahl von Spöttern. Stellt euch nicht so an, heißt es da immer. Das ist Kinderkram, alles halb so wild. Kein Grund zum Jammern. Man muss nur mal Männerschnupfen googeln und man findet Filmchen, Witze, Scherze. Die meisten werden übrigens von Frauen gemacht. Dass das eine Tonne Bullshit ist, hat die Wissenschaft längst erkannt. Denn Männer leiden tatsächlich nicht nur stärker an Infektionskrankheiten, sie erkranken auch häufiger daran. 1,3 Mal mehr in Europa, 1,3. An Tuberkulose, einer sehr schweren Infektionskrankheit, erkranken sogar dreimal so viele Männer wie Frauen. Und außerdem verlaufen die Erkrankungen schwerer bei Meningokokken, Pneumokokken und Infektionen mit Hepatitis-Viren. So, das ist jetzt kein Grund für weitere Scherze. Die Erkenntnis, warum das so ist, ist relativ neu und das ist der eigentliche, die eigentliche Geschichte, das ist die eigentliche Geschichte. Warum das Schicksal uns so hart mitspielt, ist kurz gesagt darauf zurückzuführen, dass das männliche Immunsystem, ja, wie soll man sagen, dümmer ist als das der Frauen. Die Frauen haben Östrogen und das Östrogen macht, so die Forscher, das Immunsystem der Frauen anpassungsfähig und sehr beweglich, was immer das heißt. Also man kann sich vorstellen, je mehr Testosteron durch den Körper läuft, desto unbeweglicher und sturer ist auch das Immunsystem. Deswegen wirken Grippeimpfungen bei Männern übrigens auch viel schlechter als bei Frauen. Und deswegen dauert jede Infektion länger und wird auch als viel heftiger empfunden als Infektionen bei Frauen. Also die Faustformel lautet, je dicker der Bizeps, desto öfter und schlimmer der Schnupfen. Wenn das kein Gesprächsthema für die Theke ist, dann weiß ich es nicht.
Genau. Und stimmt. Darauf kann man dann einen kleinen Schnaps trinken. Ne?
Ja, ich fühle mich schon viel gesünder.
So ist das auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Vergnügen. Wenn das der Fall war, teilen Sie uns auf Facebook und Twitter. Und bis zum nächsten Mal.